Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Sie sind definitiv sichtbarer geworden, die vielen in Deutschland lebenden schwarzen Autorinnen und Autoren. Jackie Tomey, Olivia Wenzel oder Sharon Dodua Otu oder Melanie Rabe sind richtig prominent inzwischen mit ihren rassismuskritischen Stimmen und Büchern. Dass aber schwarze deutsche Literatur eine viel längere Geschichte hat, zeigt ein Besuch im IOTO-Archiv in Berlin. Das Kürzel steht für Each One Teach One. Jeder lehrt jeden und bildet das Motto für eine einzigartige Bibliothek in Berlin mit einer Sammlung von Tausenden von Büchern afrikanischer und sogenannter afrodiasporischer Schriftstellerinnen und Schriftsteller, auch aus Deutschland. David Siebert hat sich IOTO angeschaut.
Ein ehemaliges Ladenlokal in Berlin-Wedding. Heute ist hier der Verein IOTO untergebracht, ein Treffpunkt und Selbsthilfeprojekt der afrodeutschen Communities in Berlin, erklärt Afrika-Wissenschaftler und Autor Philipp Cabo Köpsel.
Weil wir halt auch Kurse haben, Workshops haben, Nachhilfeprogramme haben und viele, viele andere Sachen, die halt von den Leuten geschaffen werden, die es nutzen.
Herzstück des Vereins ist aber eine große Bibliothek, die Köpsel mitleitet. Rund um Arbeitstische mit Computern und einer Sitzecke mit Sofas reihen sich an den Wänden meterlang Regale bis zur Decke vollgepackt mit Büchern, der Großteil von schwarzen Autoren.
Wahrscheinlich sind es 8000 ungefähr. Bücher und Zeitdokumente. Hier an der Seite haben wir Romane von A bis Z. Aber dann haben wir natürlich auch noch Kategorien, die du auch in keiner anderen Bibliothek finden würdest. Nämlich zum Beispiel Kolonialismus und Unabhängigkeit. Wirklich das als das ganze Regal. Inklusive Apartheid, Versklavung etc. Aber auch Geschichte Afrikas, Geschichte Amerikas in Plural, oben und unten. Geschichte Europas, das heißt dann aber auch irgendwie Geschichte schwarzer Menschen in Europa, weil wir den Kontext immer noch wahren wollen.
Zusammengetragen, erzählt Köpsel, wurden die Bücher ab den 1970er Jahren von einer Gruppe Afrodeutscher um die Aktivistin Vera Heyer. In deutschen Buchläden war schwarze Literatur damals noch Mangelware.
Es war halt so, dass es vielleicht diese drei üblichen Verdächtigen gab zu der Zeit. Toni Morrison, Alice Walker und vielleicht noch Chinua Achebe. Aber es gab natürlich noch viel mehr, was du halt so nicht gefunden hast. Das war alles noch vor der Zeit des Internets. Du konntest nicht googeln, schwarze Literatur. Das heißt, die Vera Heyer hat sich zur Aufgabe gemacht, diese Bücher zu finden und hat auch lange Listen zusammengestellt von im deutschen Buchmarkt erhältlichen Büchern. Und hat diese Bücher auch gesammelt.
Zum Beispiel afrikanische und afrodiasporische Klassiker wie Ngugi wa Thiong'o, Eric Baldwin oder Franz Fanon. Das IOTO-Archiv ist aber auch eine Fundgrube in Sachen schwarzer Literatur aus Deutschland. Bereits 1908 erschien hierzulande die kolonialismuskritische Zeitschrift Elolombe ya Kamerun, die Sonne von Kamerun.
Die hat diesen Mittelweg gewählt zwischen den deutschen Kaiserpreisen und gleichzeitig aber auch erwähnen, wie schlimm die Zustände in den deutschen Kolonien eigentlich waren hinsichtlich Prügelstrafe und sonst was.
In der Weimarer Republik gründeten sich dann unter anderem verschiedene schwarze kommunistische Gruppen.
Die haben eine Zeitschrift rausgebracht namens The Negro Worker. Wurde in Hamburg publiziert, aber diese Zeitschrift war für den internationalen Markt gedacht. Das heißt, sie wurde auch an Seeleute weitergegeben, ging halt wirklich um die ganze Welt.
Dass im Nationalsozialismus tausende schwarze Menschen in KZs umgebracht wurden, andere ins Exil gehen oder sich verstecken mussten, erfährt man im IOTO-Archiv in diversen Autobiografien afrodeutscher Holocaust-Überlebender. Wie zum Beispiel Gerd Schramm oder Theodor Wonja Michael. Im Nachkriegsdeutschland meldeten sich aber auch ganz andere schwarze Communities zu Wort.
Da gibt es zum Beispiel verschiedene Underground-GI-Magazine aus den frühen 70er Jahren. Und die waren sehr kritisch, die waren sehr underground. Die haben Deserteure unterstützt. Also eins davon zum Beispiel The Voice of the Lumpen von Lumpenproletariat war tatsächlich das Sprachrohr der Black Panther Party unter den schwarzen amerikanischen GIs in Westdeutschland. Also das würden wir dazu zählen zu schwarzer deutscher Geschichte.
Ein Meilenstein war dann 1986 der Sammelband Farbe bekennen, in dem afrodeutsche Autoren, die meist einen weißen und einen schwarzen Elternteil hatten, den alltäglichen Rassismus in Deutschland sezierten. Unter ihnen die Lyrikerin Mai Aim.
Wir haben zum ersten Mal einen Begriff für uns selber entwickelt, nämlich Afrodeutsch, um nicht diesen herkömmlichen Bezeichnungen wie Mulatte, Neger, Mischling und so weiter weiterhin ausgesetzt zu sein. weil ich bin in dem Gefühl aufgewachsen, dass ich zwar hier lebe, hier geboren bin, aber dass ich eines Tages hier weggehen muss. Weil die erste Frage ist immer, woher kommen Sie? Und die zweite ist, und wann gehen Sie? Wann gehen Sie zurück? Und deutsch kann man eh nicht sein mit einer schwarzen Hautfarbe.
Um auch heute schwarze Stimmen in Deutschland zu fördern, organisiert EOTO Schreibwerkstätten, Spoken Word Workshops und ein alljährliches Literaturfestival. Zudem hat der Verein den Comic Tayos Weg veröffentlicht, der Jugendlichen die Geschichte schwarzer Präsenz in Deutschland erklärt. Ein Thema, sagt Köpsel, das kaum in Schulbüchern auftauche und immer noch zu wenig erforscht sei.
Dass Leute in die Archive gehen, dass Leute richtig buddeln oder alte Fotoalben auf dem Flohmarkt kaufen und wirklich danach suchen und in Kirchenarchive gehen und was in der Missionarsgeschichte finden über schwarze Menschen, die so und so nach Deutschland gekommen sind. Das ist eine gewaltige Arbeit und das tun sehr wenig Leute tatsächlich.